von dem Geschehnis der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir wollen auch heute noch einmal, und das wird wohl das letzte Mal sein, dass wir in dieser Beziehung so prägnant darüber hören, noch einmal auf die Geschehnisse der Mitteilungen kommen, die wir nun im verlesenen Abschnitt hören. Vers 1 haben wir die Erfüllung des Pfingsten. Das heißt, es ist erfüllt, es wird nicht mehr neu erfüllt für die Gemeinde. Und wir bedauern alle solche Gläubige, die nicht durch die Kraft seines Wortes hinein sich haben führen lassen, um zu unterscheiden zwischen Gemeinde und Israel. Wer diese beiden Begriffe nicht trennen kann, die Gottes Wort trennt, bringt sie zusammen, und in dem Augenblick, wo wir dann nicht das unterscheiden, was Gottes Wort unterscheidet, kommt natürlich ein fruchtbarer Salami heraus. Dann kommt es vor, dass diese Mitteilungen, die hier der Apostel Petrus bringt, auf unsere heutige Zeit bezogen werden. Was dann die Folgen sind, das ist mit wenigen Worten nicht auszudrücken. Darum ist es notwendig, dass wir hier ganz klar auf der Lehre, auf der Basis der Mitteilung des Wortes Gottes beruhen, dass wir keine Konzessionsbereitschaft ausüben, in dieser Frage auch nur ein Wort nachzugehen. Darauf möchte ich hinweisen. In dem Augenblick, wo wir in diesen Dingen, die nicht hier für uns mitgeteilt sind, ob es Gesichte sind oder ob es andere Dinge sind. Gottes Wort redet von der Mitteilung und nicht der Anweisung an uns. Dass wir diese Begriffe nicht unterscheiden, dann geht es bergab. Ein wirkliches Symptom unserer heutigen Zeit, in der wir uns befinden, dass Gemeinden ableiten. Interessant ist, die Einzelnen, die solchen Gemeinderichtungen angehören, merken es gar nicht, wie sie sich im Bergrutsch befinden. Ich habe es noch nicht erlebt, ich bin noch durch keine Lawine gefährdet gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn solch eine Lawine, die ich gesehen habe, zu Tal ging, erfasst worden wäre, da wäre mir nicht mehr viel übrig geblieben, noch klare Vernunft. Schlüsse zu fassen, klare Gedanken zu fassen. Wenn man da hinein verwickelt ist, ist man einfach Produkt dieser Kraft. Und so befinden sich auch die heutigen Gläubigen, die Gemeinden der Gläubigen in einem Zustand, dass sie mit verbunden sind mit dieser Talfahrt der Gemeinde Jesu. Petrus heißt es hier, mit den Elfen stand auf. Vers 14. Das ganz klar, wenn ich vorher gesessen habe. Kann nur dann aufstehen, wenn ich vorher saß. Warum saßen sie? Sitzen ist der Zustand, der uns im Wort Gottes mitgeteilt ist im Vergleich einer Situation. Denken wir an den Bartimäus, er saß am Wegrand und dann hörte er die vielen Stimmen. Er hatte sich mit seinem Schicksal abgefunden. Es war eine abgefundene Sache. Diese Jünger, von denen hier geredet wird, hatten sich gehorsams abgefunden, das zu tun, was der Herr ihnen gesagt hatte. Und das war, dass sie bleiben sollten in Jerusalem, bis sie angetan würden mit der Kraft aus der Höhe. Das war hier die Mitteilung. Und darum, sie standen auf und der Petrus macht sich zum Mund aller, er redet. Und sagt nun, Männer, von Judäa. Interessant ist, die Israel beherrschende Ausdrucksart, die Männer voranzustellen. Es ist eine Art Gottes. Die Bibel erklärt es auch warum. Weil die Männer die größere Verantwortung tragen. Das ist in jedem Betrieb so, dass nicht irgendein Lehrling die Hauptlast der Verantwortung in einem Betrieb trägt, sondern der Chef des Unternehmens. Heute möchte man gern die Dinge umfunktionieren. Es mutet sonderlich an, wenn Frauen in Gemeinden vom Katheder sprechen. Abgesehen davon, dass Gottes Wort es verbietet, es macht ihnen ja nichts aus. Sie können sich da wunderbar darüber hinwegsetzen, was Gottes Wort verboten hat, dennoch zu tun und umgekehrt. Warum hat der Mann die größere Verantwortung, die Bibel sagt? Weil er zuerst gebildet ist und danach Eva. Es ist eine Frage des ersten Geschaffenseins, ein Erstgeburtsrecht, das von der Begrifflichkeit durchdringt. Nicht, dass die Männer mehr Recht hätten, das wird oft verwechselt. Absolut. Sie haben mehr Verantwortung und mehr Pflicht, so lehrt es Gott. Der Adam, der da geschaffen war und mit Eva im Garten Eden versucht wurde. Der Adam, auch dann, wenn die Eva den ersten Griff tat, er hatte die größere Verantwortung. Er, dieser Adam, wird immer wieder aufgeführt als der Erste, der da sündigte, weil er die größere Verantwortung hat. Das heißt also schon, der Verantwortliche, der Adam, war hier angesprochen. Darum hat sich solches auch im Worte Gottes durchgesetzt. Wenn wir an die Speisung der Tausende denken, da heißt es bei 5000 Männer ohne Weiber und Kinder. Das war eine israelitische Art, ich könnte sagen eine göttliche Art, auch Mengen von Leuten anzusprechen und sie in der Größenordnung zu definieren. Da wurden die Männer und das etwa das Doppelte waren dann die Frauen und dann waren etwa dann so und so viele Kinder noch dabei. Dann wusste man ungefähr, wie viel es insgesamt waren. Man sprach da durchweg die Männer an, so haben wir es auch hier. Er redet die Männer, die Verantwortlichsten in Jerusalem, in Judäa, er geht heraus aus Jerusalem, er spricht ganz Judäa an. Denken wir an das erste Kapitel, Vers 8. Von Jerusalem über Judäa nach Samaria bis an die Enden der Erde. Sie waren also in erster Linie angesprochen vom Land Juda. Das war ja auch der größte Teil der Hebräer damals. Der Löwenanteil der Hebräer stellte ja Juda, sie waren ja aus diesem Zwei-Stämme-Reich noch am längsten dem lebendigen Gott treu geblieben. Er redet die Männer von Juda an und alle, sagt er, die hier zu Jerusalem wohnen, jetzt werden die Frauen und die Kinder angesprochen. Das sind hier dann alle, die in Jerusalem wohnen. Sicherlich auch die Fremdlinge. Sie mögen mit eingeschlossen gewesen sein. Interessant ist, dass hier Judäa vor Jerusalem genannt wird. Wer hier anlegt, das hat sicherlich seinen Grund. Und sagt, dass sie zu Ohren nehmen sollen seine Worte. Interessant ist, dass er sich hier in der gleichen Redewendung ergibt, wie der Prophet Jesaja, der auch von den Ohren des Volkes immer und immer wieder reden wird. Sie haben Ohren und hören nicht. Das ist eine Not. Auch in heutiger Zeit wissen viele Gläubige nicht, was sie mit ihren Ohren machen. Sondern sie leihen dem Feind das Ohr. Ein Problem. Damals wie heute. Während wir tätig sein in der Beziehung unserer Verantwortung zum Ohr, gebe acht, kleines Ohr, was du hörst, singen wir bei den Kindern. Ich glaube, es sollte auch uns gesungen werden, weil wir in die meine noch größere Verantwortung wie die kleinen stehen. Er bringt ihnen eine Botschaft, eine Kunde für ihre Ohren. Und durch das Ohr werden sie praktisch in die Entscheidung gebracht. Wir haben niemals den Auftrag, den Nachbarn unter Aufbietung aller Gewalt zu Jesus zu führen. Wir haben nur den Auftrag, Zeugendienst zu tun. Und wenn wir dann zum Herrn rufen und wenn wir Männer und Schwestern des Gebets sind, dann wird der Herr Gnade schenken, dass solcher Ohren aufgetan wird, damit es nicht nur in der Ohrmuschel hängen bleibt oder auf Durchzug geschaltet wieder herausgeht. Der Herr möchte Gnade geben, dass es aufgenommen wird, was wir da hören. Dieser Tage war im Kalenderblättchen ein wunderbares Wort. Da wurde auch von Hören geredet. Da war die ganze Verheißung im Hören zusammengezogen. Und dass wir doch hören möchten, Gottes Wort verbindet das gottgemäße Hören nicht allein mit der akustischen Aufnahme, sondern mit dem Weitergang, was durch die Aufnahme des Ohres ermöglicht ist, nämlich das Einnehmen und Vollziehen. Das ist im erweiterten Sinne der Mitteilung des Wortes einer, der da hört. Einer, der hört ist, der es nicht nur akustisch aufnimmt, sondern der es dann auch vollzieht. Wer es akustisch annimmt und nicht vollzieht, ist einer, der nicht hört. Deshalb sagt der Prophet, sie haben Ohren, weil sie es eben akustisch vernehmen, aber nicht hören. Sie haben Ohren und hören nicht. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir wirklich Hörende werden für die Botschaft von Jesus, für die Botschaft seines Wortes. Er geht in Vers 15 auf den Hauptbeweggrund ein, und zwar, weshalb er das Zitat Joels bringt. Nämlich, sie hatten in Vers 13 spottend geäußert, dass sie, nachdem sie sich entsetzt hatten über all das Gehörte, in der Aussage nun ironisch werden und sagen, sie sind voll süßen Weins. In Vers 15 wird nun diesem süßen Wein begegnet. Und zwar indem Petrus spricht, diese sind nicht trunken. Eine Feststellung, ein Fakt. Sie sind nicht trunken, wie ihr meintet. Eine große Not in der Gemeinde Jesu ist die Meinung. Die Welt bedient sich der Meinung, Volksmeinung, öffentliche Meinung. Mit solchen Dingen haben wir zu tun. Das sind Gebiete, die nicht von der Tragweite her im Herzen der Gläubigen uns erfüllen sollen. Sondern wir sollten im Glauben gefunden werden, nicht in der Meinung. Meinung ist überall dort, wo etwas fehlt, das von Gott gegeben ist. Dort ist Meinung. Er hat es halt gemeint, sagt man. Ja nun, meinen heißt eben nichts besitzen. Dann muss man etwas meinen. Denn es ist die dritte Stunde, es war also die Tageszeit, an dem in Israel nicht gewohnterweise jemand da unter Alkohol stand, dass er solches reden musste. Sondern bringt er nun, es ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Wir versetzen uns noch einmal hinein, das Neue Testament war nicht vorhanden. Der Heilige Geist war ausgegossen. Der Herr hatte davon gesprochen, von einer Kraft, die sie empfangen sollten aus der Höhe. Die Äußerungen dieser Kraftannahme waren ihnen völlig unbekannt. Sie hatten weder Erfahrung noch Vorstellung. Und nun ist es soweit. Darum, er kann sich nur auf das Wort Gottes berufen, und das war das Alte Testament, er beruft sich auf Joel. Diese Joel-Stelle ist also eine Aussage, nicht der Joel-Mitteilung in der Einzelheit als solche, sondern nur in einem einzigen Punkt. Und zwar in dem einen Punkt, dass es eine Ausgießung des Geistes gibt, von der sie hielten, es sei Alkohol. Darum zitiert er den Joel. Und darum geht Petrus weiter, als dass er nur sagt, dass alles, dass sein Geist ausgegossen werde, wovon Joel spricht. Nein, er zitiert die ganze Abhandlung mit ganz geringfügigen Abweichungen. Sicherlich hat er das hier aus dem Kopf geredet. Aber diese Stelle war ihm so geläufig, besser als jede andere. Darum hat es dem Heiligen Geist wohl geschienen, diese Stelle auch aufzunehmen ins Wort Gottes Neuen Testaments. Wir wollen daraus erkennen, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann werden wir dem Heiligen Geist die Möglichkeit erschließen, dass er uns gebrauchen kann für den Zeugendienst. So war es bei Petrus. Weil er das Wort Gottes so gut kannte, konnte er es gleich frei heraussagen. Nun, damit niemand auf die verwegene und verschossene Idee komme, die Einzelheiten nun auch auf die Zeit zu übertragen, in unseren Tagen, darum geht er so weit bis zu Vers 20 mit dem Tag des Herrn. Diese Geschehnisse von Joel sind also die, welche mit dem Tag des Herrn verbunden sind. Wir kommen dann noch. Er zitiert, dass Joel gesagt hat, dass es eine Ausgießung des Heiligen Geistes gibt. Damit widersteht er der Behauptung, dass jene in Jerusalem mit den Elfen etwa trunken seien. Und darum dieses Zitat. Und darum, dass es nicht in der Weise die Erfüllung dieses Joel ist, sondern dass es nur das ist, was Joel gesagt hat. Und zwar, dass es eine Ausgießung des Geistes ist. Darum redet hier Petrus so. Welche andere biblische Beweisführung hätte er denn bringen können? Er hätte höchstens einen anderen Propheten heranziehen können. Aber gerade Joel bringt in feiner Art die Zusammenhänge in der Aufzählung wie kaum ein anderer. Und nun wird etwas gesagt in dem Ausspruch des Joel, wo es heißt, es wird geschehen in den letzten Tagen. Nun, wir lebten vor 2000 Jahren auch in den letzten Tagen. Das ist uns klar. Hier geht es um Tage, Tage sind Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Jahrmillionen diese Erde oder das kosmische All erschaffen blieb. Von dem Zeitpunkt, da Gottes erstmals schuf. Wir wissen es nicht. Wir brauchen das auch nicht zu wissen, dass es heilsbedingt gar nicht notwendig ist, solche Dinge zu erkennen. Wir sollten etwas anderes wissen als die Jahreszahlen, die uns nichts angeben. Nun, das, worauf es hier ankommt, ist, dass es damals schon die letzten Tage waren. Wir hätten also da in dieser Aussage noch keinen Beweis. Aber der nächste, die nächste Mitteilung bringt uns schon mehr Licht. Er sagt, dass er in den letzten Tagen von seinem Geiste ausgießen wird. Sowohl in der Begrifflichkeit der Ewigkeit, wo hinein wir gebettet sind, mit der Zeitlichkeit, so stehen wir nun, was die Zeitlichkeit anbelangt, in den letzten Tagen. Was sind Jahrmillionen im Verhältnis zu den letzten 7000 Jahren? Oder aus den letzten 7000 Jahren die letzten 3000 Jahre? Wenn dieses kosmische All schon Jahrmillionen besteht. Denn wir wissen nicht, welche Zeiten zwischen 1. Mose 1, Vers 1 bis Vers 2 liegen. Das wissen wir nicht. Es wäre auch sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, wir würden höchstens schuldig dem Wort Gottes der Mitteilung erschrecken. Es ist uns nicht erlaubt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, über das hinaus zu sinnen, was geschrieben steht. Der Herr hat uns auch nicht den Auftrag gegeben, festzustellen, wie viele Jahrmillionen dazwischen lagen. Aber das, was uns äußerst wichtig erscheint, das heißt hier in Vers 17, dass die Ausgießung, von der Joel redet, wie heißt es da? Auf alles Fleisch. Ich hoffe, dass wir lesen können. Dass wir hören können. Auf alles Fleisch. Dass die Ausgießung des Heiligen Geistes vor bald 2000 Jahren nicht auf alles Fleisch war, das sollten Sie da umgesprochen haben. Und solche, die das nicht wissen, sollten einfach wieder ganz von vorn anfangen. Bei 1. Mose 1. Jawohl, so deutlich möchten wir sagen. Entweder wissen die Leute nicht, was Fleisch ist, dann ist es ja klar, wenn sie es nicht wissen, was es ist. Aber wenn wir schon ihre Meinungen hören wollen, dann setzen wir voraus, dass sie auch wissen, was Fleisch ist. Vielleicht sind sie Fleisch, das mag sein. Aber hier in dieser Ausdrucksart geht es um eine Ausgießung des Geistes Gottes auf alles Fleisch. Deren Erfüllung ist ausschließlich im Linnäischen Reich und nicht heute. Interessant ist, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes beginnend vor bald 2000 Jahren eine persönliche Angelegenheit ist, die verbunden ist mit Wiedergeburt. Und zwar eine Wiedergeburt, die persönlich ist. Das gibt es nur einmal. Genau da hinein hat es Gott wohl geschienen, diese Perle, wie wir das in Matthäus haben, im 5. Himmelreichsgleichnis, diese Perle herauszuretten. Das ist die Gemeinde. Wir haben auch Beziehungen zu Israel. Das heißt, eine Wiedergeburt Israels. Aber diese Wiedergeburt ist nicht persönlich, sondern völkisch ganz. Beachten wir bitte die Mitteilungen des Alten Testaments. Wenn Israel angenommen wurde, dann waren sie ganz, in der Ganzheit angenommen. Und wenn Israel verworfen wurde, da wurden sie ganz von Israel verworfen. Und wenn einer sündigte, und wenn es nur David war, ganz Israel musste die Schuld treffen, als er die Schlachtreihen des Herrn zählte. beispielsweise. Israel verbunden sein heißt in der völkischen Ganzheit, während die Errettung in der Gnadenzeit individuell persönlich uns geschenkt ist. Und das ist verbunden mit Wiedergeburt. Einer persönlichen Wiedergeburt, während wir die Wiedergeburt Israels in der Ganzheit, und also wird ganz Israel gerettet. Das ist das Israel, was alles an und mit Israel gerettet werden wird in der 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Weil Israel den lebendigen Gott nach dem Fleische diente, war er Knechtschaft, Gottesdienst im Fleische, ist Knechtschaft. Deshalb lehnen wir es ab, mit fleischlichen Anspannungen von Askese und irgendwelchen Dingen Gott wohlgefällig zu sein. Wir bringen es sowieso nicht hin. Israel hatte nicht vermocht, in bald 2000 Jahren dem Herrn durch Gesetz wohlzugefallen. War nichts drin. Heute versuchen es noch manche. Sie probieren es. Aber das ist nicht Gott wohlgefällig. Warum nicht? Weil uns in Christo, unserem Herrn, die ganze Freiheit der Gnade gegeben ist. Gnade ist doch mehr als Knechtschaft des Gesetzes. Wer kann das nicht unterscheiden? Und darum sind wir dem Herrn Jesus so dankbar. Darum freuen wir uns, dass wir nicht mehr dem Fleische nach dienen müssen. Hier haben wir eine Ausgießung, nicht wie bei der Gemeinde, die die Rettung der Seelen davon trägt, sondern eine Ausgießung auf alles Fleisch. Wieder was ganz anderes. Das ist für solche, die Gott im Fleische dienen. Das ist eine zukünftige Angelegenheit in der Mitteilung des Propheten Joel auf das 1000 Jahre. Und dann wird uns mitgeteilt, dass in diesen 1000 Jahren, wo es niemanden mehr gibt, der nicht diesen Geist auf dieser Erde hat, auf alles Fleisch, heißt es hier. Man sollte dem Worte Gottes möglichst nicht widersprechen. In meiner Bibel steht es jedenfalls so, und wir könnten umfragen, wo es umgekehrt steht. Da werden eure Söhne und eure Töchter weissagen. Im 1000-Jahr-Reich wird geweissagt. Warum denn das? Was wollen sie denn weissagen? Beachten wir. Die Ausgießung des Geistes Gottes ist etwas ganz anderes, auch wenn es hier heißt, von meinem Geist. Hier heißt es nicht der Heilige Geist. Das ist ein großer Unterschied. Der Geist Gottes, der war auch schon vor Pfingsten da, das sagt Gottes Wort. Die Propheten hatten ihn. Die Könige, David hatte den Geist Gottes, aber er hatte nicht den Heiligen Geist. Die Bibel sagt ganz klar an Johannes, noch mal der, dieser Geist, von dem geredet wird, das ist der Geist der Wahrheit, sei nicht da. Steht wirklich hier. Nun, da brauchen wir keine Gewaltanwendungen anzusetzen. In dieser Zeit werden sie vom Geiste Gottes besitzen, was auf das Fleisch gegeben ist, weil sie im Fleische Gott dienen, und darum brauchen sie in jener Zeit, die nicht in dieser Prägnanz unter der Führung des Heiligen Geistes geschieht, Weissagung. Söhne und Töchter werden Weissagung, sagt die Bibel. Selbst die Jünglinge. Jetzt kommen wir auf ein heikles Thema. Wenn man einmal selbstständig wird gegenüber das Wort Gottes, dann hat es ja keine Grenzen mehr. Wir behaupten hier öffentlich, dass alle Gesichter, die in der Gemeinde Jesu auftreten, verdunkelt sind. Ich möchte das hier noch einmal wiederholen. Die sind ohne Ausnahme von unten. Und dann sind solche da. Da sind dann Frauen, die haben auch mehr Gesichter wie die Männer heute. Und was die für Gesichter machen. Ganz lang. Die gehen bis in den Abgrund rein. Und dann fragen wir, wo steht etwas im Worte Gottes? Dass Frauen überhaupt Gesichter haben, das gibt es nämlich überhaupt nicht in Gottes Wort. An keiner Stelle des Wortes Gottes finden wir so etwas. Und dann sagt man uns immer Joel. Ja, ich habe das in Joel noch nicht gelesen. Dann fangen sie an zu blättern. Und dann lesen die das erste Mal. Vorher haben sie nur nachgelesen. Denn die finden es nicht. Steht gar nicht drin. Dass Frauen oder Mädchen Gesichter hätten, ja, als nur Jünglinge. Sowohl in der zitierten Stelle von Apostelgeschichte 2, als auch von Joel 2, Vers 28 bis 32 steht nichts davon, dass Frauen Gesichter hätten. Und eure Ältesten werden Träume haben. Heute träumen die Gläubigen. Aber das sind andere Träume als die. Hier sind Träume von Gott gemeint. Und es ist ein böses Unterfangen, wenn Menschen sich nach Träumereien ausstrecken. Die Bibel sagt etwas ganz anderes im Neuen Testament. Wir sollen Jesus das Ziel anschauen, auf uns ausstrecken und sollen laufen und so weiter. Aber nicht nach Träumen. Ist doch ganz klar, dass das Träume sind. Sogar auch die Knechte und Mägde will Gott in jenen Tagen. Wenn wir lesen, jenen Tagen, dann ist das immer zukünftig. Und Petrus zitiert hier zukünftige Dinge. Von meinem, nicht meinem Geist. Von meinem Geist. Das ist etwas ganz anderes. Ausgießen und sie werden weiser. Der Inhalt der Weissagung wird ganz bestimmt die Dinge betreffen, die da am Ende des millenäischen Reiches in Erscheinung treten, wie wir das auch unter anderem in 2. Petrus Kapitel 3 finden. Und ich werde Wunder geben im Himmel. Haben wir schon darüber nachgedacht, was das bedeutet? Dass Gott Wunder nicht in dieser Zeit auf Erden tut, sondern im Himmel. Beachten wir bitte, welch eine Inkonsequenz schriftunkundiger Verkündiger. Wenn Sie heute an das Wunder glauben, von dem aber Gottes Wort hier in Joel sagt, dass Wunder nur im Himmel sind und Zeichen auf der Erde. Wir haben heute eine Zeit, in der Gott Wunder auf der Erde tut. Oh, dass du heute Abend hier bist, vielleicht hast du dich an die Wunder der Gnade Gottes schon gewöhnt, das mag sein, aber es ist auch ein Wunder. Wenn du in der Ewigkeit sein wirst, wirst du es verstehen, dass es ein großes Wunder war, bei dir zu sein. Aber auch andere Wunder tut Gott heute noch. Die Wunder durch den Glauben, aber nicht Wunder durch Zeichen. Nun sagt Gottes Wort hier in Joel, dass die Wunder im Himmel sein werden, nicht auf der Erde, sondern auf der Erde werden Zeichen sein. Ja, leben wir denn heute in der Zeit der Zeichen? Nein, heute leben wir nicht in der Zeit der Zeichen. Ich verstehe nicht, ob man das nicht lesen kann. Oder haben Sie Ohren und Hören nicht? Haben Augen und Sehen nicht? Warum nicht? Es ist doch so einfach, wenn wir uns durch den Geist Gottes leiten lassen. Wie kann da was Verkehrtes rauskommen? Was sagt Gott? Ich will, sagt Gott. Was wird Gott? Er sagt, Wunder tun. Er wird sie geben im Himmel oben. Heute gibt er sie hier noch. Oh, unsere Errettung, die wir haben, ist ein einziges Wunder der Gnade. Möchte der Herr uns die Augen öffnen, was das in der Beziehung zu einer endlosen Ewigkeit bedeutet. Dass wir durch das teure Blut Jesu reingewaschen sind von dem kommenden Zorn, der sich über diese unversöhnte Welt ergießen wird. Lass dir vom Herrn das mal zeigen. Bitte mal den Herrn drum und sage, Herr Jesus, du hast mich errettet und ich sehe so wenig von dem, was eigentlich meine eigene Errettung in der Beziehung zur Ewigkeit ausmacht. Bitte ihn, bitte mal ein paar Mal darum. Wenn du es im Glauben tust, heute tut Gott Glauben Wunder noch auf dieser Erde. Und in dieser Zeit, wo Gott keine Wunder auf der Erde, sondern die Zeiten tun wird auf der Erde, da sind diese Zeiten genannt. Sie heißen Blut, sie heißen Feuer und Rauchdampf. Das sind die drei Zeiten des Gerichts, die wir in der Offenbarung Jesu nach Johannes finden. Also Gericht. Darum heißt es auch gleich, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Und das wird geschehen, unmittelbar bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Diese Ausgießung, die wir also in Joel finden, wir haben insgesamt 7 Bibelstellen Alten Testaments in der prophetischen Aussage. Ich habe nicht alle gerade bei mir, aber ich will wenigstens einige wenige lesen. Und zwar Zacharja 12, Vers 10 oder Jesaja 44, Vers 3 oder Jesaja 32, Vers 15 oder Hesekiel 39, Vers 29, wie auch Hesekiel 36, Vers 26. Hier ist also das Geschehnis der Zeichen verbunden mit dem Tag des Herrn. Es wäre bitter, wenn wir nicht wüssten wieder, was der Tag des Herrn ist. Solche Leute waren damals in der Zeit der Gemeinde zu Thessalonik. Die stellten fix und kühl die Behauptung auf, der Tag des Herrn. Die Anlässe dafür waren furchtbare Christenverfolgungen, die sich die Gemeinde zu Thessalonik gegenüber sahen. Und da waren welche dabei, die waren nichts, die hatten gehört, aber hatten das Gehörte nicht bis ins Herz eindringen lassen. Und wir sehen, welche Folgen das zieht, da haben sie kühn in der Gemeinde behauptet, der Tag des Herrn sei gekommen. Wir lesen das ja in Thessalonik. Paulus sagt, dieser Tag kommt nicht. Das ist ein gewaltiges Wort. Warum sagt denn der kommt nicht? Die Bibel sagt doch, er kommt. Er redet von der Gemeinde. Hinsichtlich der Gemeinde kommt er nicht. Darum ergänzt er weitergehend, es sei denn, ja, wenn mal die Gemeinde redet, es sei denn, dass der Abfall komme und der Mensch der Sünde, dass der Antichrist der Offenbarer, mit dem wir ja nichts zu tun haben. Keiner von uns, die wir zur Leibesgemeinde Jesu zählen, werden den Antichrist als Antichrist erkennen oder sehen. Niemand von uns. Warum denn nicht? Weil Gottes Wort sagt, dass er verborgen bleibt. Wie lange denn? Nun, bis er aus dem Wege ist, werde. Ja, jetzt wisset ihr, was zurückhält, sagt Paulus im 2. Thessalonicher Kapitel 2. Ja, ihr wisset, was zurückhält, bis der aus dem Wege ist, und damit ist ganz klar der Schlüssel gegeben, dass der was und der zurückhalten. Der was ist die Gemeinde und der ist der Heilige Geist. Damit ist es ganz offenbar, erst wenn wir, wenn der Heilige Geist, wenn wir aus dem Wege sind, aus dem Wege, wir halten ihn auf dem Wege durch unser Zeugnis und durch unsere Wiedergeburt, halten wir den Antichristus in der Offenbarwerdung auf. Nicht allein die Person auf, die Offenbarung seines schändlichen Geistes, wovon wir heute eine gute Kostprobe auch in unserem sittlichen mittleren Europa empfangen haben. Der Mensch leidet in die Unmoral, ich bin davon überzeugt, noch tiefer als zur Zeit Sodoms. Und dieser große und herrliche Tag des Herrn, was ist denn das für ein Tag? Da wird er den Menschen, der nicht versöhnt ist, begegnen. Da macht sich Gott herrlich. In welcher Form denn? Durch seine Gerechtigkeit. Da gibt er Gericht allen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, von Vers 7 bis 11, lesen wir das. So gibt er ihnen Vergeltung. Durch flammendes Feuer. Das heißt, Gott ist Wort. Wir wollen seinem Wort glauben. Und dann finden wir eine Mitteilung in Vers 21, die wird immer wieder falsch eingebrochen. Wir bedauern das nur zu tief. Wo es nun heißt, es wird geschehen, ein jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es ist ganz klar, dass sich diese Bibelstelle primär nicht auf unsere Zeit, sondern auf die Zeit der 70. Jahrwoche erstreckt. Denn gerade auf unsere Zeit sagt der Jesus, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagen wird, auch eingehen wird in dieses Reich. Hier heißt es aber, dass jeder, hier sehen wir schon wieder die Israel beherrschende Seite. Und jetzt beachten wir, wer bringt Joel? Joel in der Beziehung zur prophetischen Mitteilung Israels. Und dann haben wir hier den Ausspruch, wen spricht er an, zu wem redet Petrus das in Vers 14? Männer von Judäa, zu denen sagt er das. Und wir haben eine dritte Aussage im Neuen Testament und die steht in Römer 10. Beachten wir den Charakter von Römer 10, dass von Römer 9 bis Römer Kapitel 11 diese drei Kapitel israelitische Mitteilungen enthält. Israel beherrschten Charakter jener drei, Vers 13. Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet. Dieses Wort, das auch heute noch für uns Verheißung hat, nur im Sinne einer Wiedergeburt, ansonsten nicht. Sonst, wenn es nicht zur Wiedergeburt kommt, den Namen des Herrn anzurufen, heute, in der Zeit der Gnade, bringt eine törichte Jungfrau. So könnten wir sagen. Sie haben zwar Glauben, aber nicht den Geist, dargestellt in diesen Bildern.